Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Andis Dreitrau Triathlon Podcast, der sportlichste Podcast der Schweiz. Im Special Challenge Davos heute zu Gast Weltmeister, Europameister und der flotteste Triathlet der Welt, der Sebastian Kienle. Liebe deutsche Zuhörer, das war Schweizerdeutsch.
Hallo Sibi, danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich.
Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
Bist du noch in Deutschland oder bist du schon oben in Davos?
Ich bin noch sozusagen nebenan in Livigno. Also ich war ja schon ein paar Mal jetzt hier zum Trainieren in Livigno. Und wir haben dasselbe Hotelzimmer bekommen. Und gerade wenn man dann noch 3-4 Nächte da ist, dann ist es immer sehr angenehm, wenn die Seele sozusagen schon mal da war. Dann schläft man gleich besser und ja, genau, einfach noch ein bisschen an die Höhe gewöhnen wieder und ja, die Anreise ist dann ja letztendlich sehr, sehr kurz und man kann noch einmal über den Trailer fahren, das ist sicherlich auch nicht verkehrt.
Also hast du keine Probleme, wenn du in der Höhe bist mit dem Schlaf oder irgendetwas, macht dir das nichts?
Also ich muss sagen, ich glaube, das erste Camp, wo ich gemacht habe, vorletztes Jahr, da habe ich schon relativ gut gemerkt, ja, also dass ich dann auch einfach so ein bisschen Kopfschmerzen und klar, die sonstigen Begleiterscheinungen natürlich einfach, dass dein Puls halt höher ist. Aber jetzt, dieses Jahr, habe ich schon summa summarum sicher, ja, 40 Tage habe ich auf jeden Fall in der Höhe schon gehabt. Und dann geht die Gewöhnung natürlich schon deutlich schneller, ja.
Wärst du normalerweise auch 40 Tage in der Höhe gewesen oder durch Corona bedingt hast du da mehr trainiert oben?
Schwierig zu sagen, also ein Höhentrainingslager war auf jeden Fall wieder geplant, aber dass wir dann so früh auch nach St. Moritz gehen, also wir sind dann quasi am 16. Juni quasi direkt nachdem das auch wieder möglich war, nach St. Moritz gegangen, das wäre, glaube ich, in einem normalen Jahr so nicht der Fall gewesen. Ja. Da wäre dann die Vorbereitung wahrscheinlich für Rot oder eben Frankfurt direkt gewesen und das machen wir dann doch meistens eher daheim, weil da hast du andere Anforderungen eben auch, was die Bedingungen angeht.
Und ich glaube, die Frage der Fragen ist gerade, wie geht es deiner Schulter?
Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es ist zwar schon so, dass ich das noch spüre. Ich kann immer noch nicht so wirklich auf der linken Seite schlafen, was jetzt aber nichts direkt mit dem Schlüsselbein zu tun hat, sondern also der Impact war natürlich schon relativ ordentlich und da hat halt eben auch das AC-Gelenk wohl noch ein bisschen was abbekommen. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, also bin ich absolut happy, wie jetzt der ganze Rekonvaleszenz-Prozess verlaufen ist. Also klar, die ersten 3 Wochen danach war natürlich vor allem mit dem Schwimmen sehr, sehr schwierig, aber ich habe kurz danach auch viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank natürlich an der Stelle für die ganzen Nachrichten. Aber eben auch ein paar mit wirklichen, ich sag mal, Horrorgeschichten. Und bei mir lief das wirklich absolut top. Also ich muss eigentlich eher mich selber bremsen und ich muss da ein bisschen gebremst werden, dass ich da nicht zu früh wieder zu viel mache. Also ja, von daher muss ich sagen, ist da alles echt gut gelaufen.
Ich habe gesehen, du warst ja eigentlich der erste, sagen wir jetzt Superstar, der da sich eingetragen hat als Profi und innerhalb von einer Woche ist das ja vollgelaufen mit den ganz großen Namen in der Szene.
Das war eigentlich zu erwarten. Ich finde es eigentlich eher überraschend, dass nicht noch mehr Leute einfach quasi da am Start sind, weil es gibt einfach ja auch nichts anderes. Das muss man mal als erstes sagen und für mich persönlich ist es irgendwo auch was Schönes. Ich probiere immer der ganzen Sache irgendwie noch was Gutes abzugewinnen, auch wenn es natürlich zunehmend schwerfällt. Aber was auf jeden Fall toll ist, ich habe ja über die letzten, sag ich mal, 15 Jahre schon so meinen Rennkalender nicht so häufig verändert. Klar gab es da immer noch mal ein paar Spezialsachen, die mal aus der Reihe getanzt sind, wie dann irgendwie mal die Cape Epic zu fahren oder so ein Island House Triathlon, der einfach viel, viel kürzer war und ja, so ein paar Sachen, die eben anders waren, Xterra-Rennen vielleicht mal noch oder so, aber ansonsten hatte ich immer schon 80% der Rennen waren letztendlich gleich und das wird jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall anders laufen, also wenn Wenn noch Rennen stattfinden, dann wird es quasi jedes Mal eine Premiere für mich sein, ja. Und da freue ich mich irgendwo auch ein bisschen drauf. Und gerade so ein Rennen wie Davos, das würde sonst einfach nicht so die Beachtung finden, leider, weil einfach die Vorbereitung dann eben auf Hawaii schon für die meisten Athleten im Fokus steht. Ja, und jetzt gibt es quasi ich würde mal sagen, Europameisterschaften zumindest mal. Aus Übersee werden wahrscheinlich noch nicht so viele Leute da sein, aber ja, schon extrem gut besetzt.
Ja, mir ist nur aufgefallen, ein paar Leute sind wieder von den Profis teilweise von den Listen verschwunden. Daniela Rieff steht zum Beispiel gerade nicht mehr drauf. Und normalerweise, ich bin ja mit der Schweiz in der Verbindung und Jan van Berkel wollte ich unbedingt noch einen Podcast aufnehmen. Er startet auch nicht. Ich denke mal vielleicht, dass nicht die ganz großen Brocken, dass da ein paar wahrscheinlich noch weniger starten werden, wie man denkt.
Also, soweit ich weiß, wird auch leider Christian Blumenfeld nicht am Start stehen. Das hatte ich dann eigentlich irgendwie fast schon erwartet, dass das so kommt. Nachdem klar war, dass eben Hamburg stattfindet, da haben die Kurzdistanz-Jungs eben oft auch einfach ein bisschen andere Priorität. Es war letztendlich klar, das läuft jetzt bei jedem Rennen so, dass sich einfach auch wirklich alle Leute auf jede Startliste setzen. Also in dem Wochenende nach Davos stehe ich auch auf allen drei Startlisten, also sowohl Gudnia, Les Sables und auch Tallinn, und werde dann eigentlich erst wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch kommender Woche dann entscheiden, wo ich wirklich am Start stehe. Das ist einfach dem Fakt geschuldet, dass halt so viel Ungewissheit im Moment gerade da ist, so viele Unwägbarkeiten, was die Planung angeht. Und ja, dementsprechend war klar, dass das vielleicht am Schluss nicht wirklich alle am Start sind, die dann auf der Liste stehen. Bei ein paar Leuten finde ich es auch schade, weil bei denen ist ganz offensichtlich einfach nur dem Fakt geschuldet, dass sie glauben, dass sie bei dem Rennen einfach keine Chance haben, weil, keine Ahnung, keine Erfahrung in der Höhe, weil zu schwer für die Strecke, bla bla bla. Da muss ich immer sagen, fällt mir irgendwie schwer, weil ich sag mal, ich weiß auch, ich bin jetzt auch nicht in absoluter Topform. Also die Chancen, dass ich das Rennen gewinne, die stehen für mich, sag ich mal, auf jeden Fall unter 10%. Und weil ich einfach, sag ich mal, so lange jetzt so viel Zeit verloren habe mit dem Schlüsselbeinbruch und ich sicher auch nicht perfekt gebaut bin für die Strecke, da habe ich einfach sicher 5 Kilo zu viel, mindestens. Aber ich meine, das ist ja das, worum es in dem Sport geht. Wenn ich jetzt nur noch die Rennen mache, wo ich von vornherein schon weiß, die gewinne ich, dann wird es echt langweilig. Also ich freue mich da drauf und weiß, dass es echt eine Herausforderung wird. Und kann da manche Entscheidungen auch nicht ganz 100% nachvollziehen. Also ich will da jetzt nicht unbedingt die Namen nennen, aber ich meine, man kann sich die Leute anschauen, die halt nicht auf der Startliste stehen und fragen, was ist da die Erklärung? Und es gibt eben einfach, man kann jetzt nicht sagen, ich lasse das Rennen aus, weil, keine Ahnung, in 2 Wochen gibt es ja noch die WM oder so. Unter Umständen gibt es danach gar kein Rennen mehr. Und dann will ich zumindest mal eins gemacht haben in diesem Jahr.
Ja, Trainingsweltmeister und dann in Davos starten oder Swift-Rennen fahren, das ist natürlich eine ganz andere Sache, ne? Darf ich das so
Ja,
sagen?
das stimmt. Also ich sag mal, bei Swift rutscht dir dein Vorderrad definitiv nicht weg auf der Abfahrt. Ich meine, ich muss ganz klar sagen, also ich will da jetzt niemand irgendwo zu nahe treten und zu sagen, was weiß ich, die Daten, die da über den Sommer weg teilweise Leute gefahren haben, sind unrealistisch. Das glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube da jetzt nicht, wie manche andere, irgendwie an den großen Betrug bei den Swift-Rennen, also zumindest mal nicht in dem Profibereich. Aber klar ist es so, du fragst dich dann, okay, da ist der ganze Sommer und die Leute fahren irgendwie drinnen auf der Stelle. Und ich meine, ich mache das auch und mir macht Zwift auch Spaß, aber ich mache es vor allen Dingen deswegen, um dann am Tag X halt eben wieder ein Rennen wie in Davos starten zu können.
Ja, ich habe mit einem Bekannten darüber diskutiert, wie er das sehen würde mit Davos. Und der hat auch gesagt, er würde darauf wetten, dass wenn so viele Profis starten, es wohl in Davos ein Rennen wäre, wo es ganz viele DNF geben würde, wo die einfach lieber auf der Laufstrecke aufgegeben hätten, als wie sich mit einem 12. oder 14. Platz zufrieden zu geben. Er hat auch schon so ein bisschen in diese Richtung gedacht, dass das.
Also, da Das weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn du den Aufwand dann auf dich genommen hast und auch angereist bist, dann ist es eben so, dass halt, sag ich mal, einfach, wie gesagt, dadurch, dass es nicht klar ist, dass dann an dem Wochenende drauf auch tatsächlich halt die Rennen stattfinden, glaube ich, dass viele Leute dann schon durchziehen würden. Also, aber ich sehe es eher halt so, dass viele Leute sich auf die Liste setzen lassen, sich dann die Liste angucken und erschrecken und sagen, oh Gott, da werde ich ja vielleicht maximal Zehnter. Und bei manchen Athleten muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist es irgendwo auch verständlich, die Anreise, alles kostet Geld, ja. Das ist schon ein Aufwand. Und wenn du dann halt irgendwie 2 Tage davor anreist in der Höhe, dann ist es natürlich, haben die anderen Leute halt schon einen Vorteil, die schon länger da sind. Und wie gesagt, das sind dann schon Umkosten für manche Athleten. Und wenn dann halt klar ist, dass du halt letztendlich ohne Preisgeld nach Hause gehst und dabei so einem Rennen dann noch richtig drauflegst, nach so einem Jahr können sich das auch manche Nachwuchsathleten einfach nicht mehr leisten, ja. Aber das ist eigentlich schon seit einiger Zeit so in dem Sport, dass es halt einfach klar ist, dass es nichts mehr geschenkt gibt in dem Sinne, sondern da wird knallhart ausgesiebt, wenn du die Chance nicht hast, dann bist du halt weg.
Ja, Zahlen müssen stimmen, die Platzierungen müssen auch stimmen, ne?
Ja.
Aber ich nur mal kurz so vorher, wo du sagst, du hast 5 Kilo mehr drauf, wie die anderen wahrscheinlich. Ich glaube, dass du gute Chancen hast und ich begründe dir das jetzt auch. Es soll bis 10 Grad werden da oben, Regen oder vielleicht oder hoffentlich nicht leichter Schnee. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie kalt das Wasser ist. Und ich möchte gar nicht wissen, wie kalt das ist, wenn du den Pass zweimal hochfährst. Und ich glaube, dass man da, wenn man friert, wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie verbraucht oder vielleicht abgelenkter ist wie jemand, der da, ich sage jetzt mal, 5 Kilo zu viel drauf hat, weil das Wetter sieht echt regnerisch aus und da oben und darunter ballern.
Ja, 100%. Das ist sicher was mir eher entgegenkommt. Also ich habe mit solchen Temperaturen wirklich gar kein Problem. Und ich muss auch sagen, auch das jetzt schon in den Bag of Excuses zu packen, da muss ich auch schon sagen, also jeder, der jetzt irgendwie ein Rennen macht in Bergen und für sich vorher mal einen Wetterbericht sinnvollerweise anschaut, hat jetzt schon seit, sag ich mal, Samstag letzter Woche gesehen, dass es unter Umständen echt kalt wird und dass es vielleicht auch regnen könnte. Dann muss man halt entsprechend die Tasche eben auch packen und vielleicht halt in der Wechselzone halt die 10 Sekunden investieren, um eine Weste anzuziehen und ein paar Handschuhe. Und dementsprechend, ich freue mich schon auf das Gejammer von manchen Leuten. Also da habe ich auch schon einige Sachen gehört, wie, oh Gott, es könnte regnen. Ich meine, ja, vielleicht haben die Leute tatsächlich dann zu lang Swift-Rennen gemacht. Warum das für mich ein ganz klarer Nachteil ist, ich habe ganz wenig Lust, mir jetzt noch das rechte Schlüsselbein zu brechen. Und auch auf das linke muss ich auch nicht nochmal drauf fallen. Und wenn es halt auf so einer Straße halt nass ist, dann kenne ich ein paar Leute, die wirklich, sag ich mal, auf so einer Abfahrt selbst gegenüber mir noch 3 Minuten rausfahren können, bergab. Also dann geht es halt eben darum, wie viel bist du bereit zu riskieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das Rennen jetzt bin ich nicht bereit, nochmal irgendwie mir dann was zu brechen oder so. Ja. Auch wenn ich weiß, dass die Gutklinik wirklich gut ist. Also sehr gut. Sie soll ja eigentlich sehr gut Klinik heißen.
Wenn sie dich mit Vornamen kennen, wird er nicht so gut danach, ne?
Ja, der Chirurg kennt mich jetzt, glaube ich, tatsächlich mit Vornamen schon. Also von daher, aber nee, muss nicht sein.
Ich denke mal, bei dir ist es ja auch der Fokus, du willst ein Rennen machen, klar, das einzigste Rennen dieses Jahr und dann steht ja nächstes Jahr ein bisschen mehr auf dem Spiel, wenn es wieder in den normalen Betrieb fast zurückgeht. Und ich glaube, da geht die Sicherheit einfach ein bisschen mehr vor, wie ein Podestplatz wahrscheinlich.
Ja, für mich ist ganz klar, wenn ich irgendwie der ganzen Sache noch was Positives irgendwie abgewinnen kann, dann ist es eben, dass ich die Chance habe, wirklich an ein paar Schwächen einfach zu arbeiten, vor allen Dingen im Schwimmen. Und es war wirklich Käse jetzt halt mit dem Schlüsselbeinbruch, weil wir waren da glaube ich, auf einem echt ganz guten Weg. Und ich muss auch jetzt sagen, dass ich da jetzt nicht deswegen die Hoffnung aufgegeben habe, aber ja, also realistischerweise ist es einfach so, dass ich mit der Schwimmleistung, die ich auch im letzten Jahr wieder gezeigt habe, ein Hawaii-Sieg einfach nicht mehr drin ist. Ja. Dafür sind die anderen inzwischen auch zu ausgeglichen. Und ja, dementsprechend, genau, geht es einfach darum, halt die Knochen heile zu lassen, um halt auch im Winter dann nochmal richtig an der Sache arbeiten zu können. Und ja, unter Umständen gibt es ja auch noch ein paar Rennen. Also ich hoff immer noch. Und wie gesagt, also gerade jetzt die drei Rennen, wo ich genannt habe, scheinen tatsächlich auch noch stattzufinden. Also schauen wir mal.
Letztes Jahr, wo du in Nizza gestartet bist, dann hast du ja noch auf deinem Rennrad, glaube ich, habe mir noch den Lack von dir, von dem Rad runtergemacht, damit du noch ein bisschen mehr Watt trittst.
Ja, mehr Watt treten tue ich deswegen leider nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen leichter, also muss ich ein bisschen weniger Watt treten, um die gleiche Geschwindigkeit zu holen. Ja, klar, es ist natürlich so, da langen sich dann manche Leute an den Kopf und denken, was soll das bringen? Aber es ist halt einfach so, ich habe eine WM zum Beispiel in Mooloolaba in Australien mit 2 Sekunden verloren. Und bin da Zweiter geworden. Wenn ich irgendwo was tun hätte können, um 2 Sekunden rauszuholen, dann hätte ich halt jetzt als einzigster Profiathlet irgendwie 73 WM-Titel. Und dementsprechend, so funktioniert der Sport. Alles, was du irgendwo liegen lässt, das kriegst du halt nicht mehr zurück. Und gleichzeitig macht mir das aber auch einfach Spaß. Also das Ganze. Rad war halt ein Projekt, also zusammen mit Scott, mit meinem Ausrüster, mit meinem Mechaniker, mit Micha Wagner und ja, und noch ein paar anderen Leuten, die da auch beteiligt waren. Und das ist dann auch einfach was Tolles, was einen motiviert, ja. Und ja, wir haben auch jetzt für das Rennen hier, ist ja eins der wenigen Rennen, wo man dann mal mit einem normalen Straßenrad fährt und nicht mit einem Zeitfahrrad. Da überlegt man sich schon immer, was das bestmögliche Lösung letztendlich ist, ja.
Weißt du, was für eine Besetzung du fährst, oder ist das eher geheim?
Nee, weiß ich. Also jetzt habe ich 36,50 vorne und hinten 10,26 und also 12-fach SRAM Red und die Kassette habe ich jetzt eigentlich auch getauscht für das Rennen, weil davor hatte ich jetzt immer eine 10,33 Kassette hinten drauf. Ich muss sagen, das ist ziemlich angenehm. Früher hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwie so einen leichten Gang brauchen könnte. Aber gerade wenn man jetzt irgendwelche Intervalle am Berg fährt, wo man dann auch die Erholung quasi am Berg fährt, also die Pausen quasi am Berg fährt, dann ist es schon angenehm, da halt einen leichten Gang zu haben. Aber ja, genau, jetzt für das Rennen habe ich dann doch ein bisschen feiner abgestufte Kassette, die außerdem dann halt nochmal, keine Ahnung, 40 Gramm weniger gewogen hat wie die 10-33 Kassette.
Du hast ja die Verbindung in der Schweiz. Ich glaube, du hast deine erste Mitteldistanz, hast du ja in Rapperswil gemacht. Das
Korrekt,
ist
ja.
2008, das ist schon lange her, glaube ich.
Genau,
Und
Ronny Schildknecht hat damals gewonnen. Jetzt ist mir der Name entfallen.
du warst Dritter.
Konstantin Bachor war Zweiter, jetzt ist mir da eingefallen. Und ich war Dritter, genau. Hätte das Rennen natürlich auch in diesem Jahr halt total gern nochmal gemacht. Das wäre jetzt wirklich echt klasse gewesen. Aber ja, das hat leider nicht sollen sein.
Aber der Ronny Schildknecht ist auch dein Manager, ne?
Korrekt, ja, genau. Unsere Wege haben sich dann wirklich mehrfach gekreuzt bei Biestmilch, einem gemeinsamen Sponsor. Da, sag ich mal, habe ich den Ronny eigentlich ganz gut kennengelernt und für mich war das immer so, ich würde mal sagen, ein bisschen ausgleichendes Medium. Sehr angenehm, muss ich halt einfach sagen, auch vor allen Dingen im Umgang mit den Sponsoren kommt, glaube ich, die Schweizer Art einfach sehr gut an. Und er macht da wirklich einen sehr guten Job für mich, ja. Und gleichzeitig ist er aber auch einfach Freund. Und ja, ich meine, klar versteht er das Geschäft wie kaum ein anderer. Und bei vielen Sachen, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen, sondern ja, da weiß er einfach Bescheid, wie der Hase läuft.
Ja, also bin mal gespannt. Also du darfst ihn auf jeden Fall nicht schlagen, ne? Das wäre vielleicht nicht so gut für deine nächsten Verhandlungen, ja.
Nee, das ist gar kein Problem. Also im Gegenteil, ich würde mich sogar freuen, wenn er echt ein gutes Rennen macht. Also gerade er hat jetzt bei den Swift-Rennen wirklich richtig, richtig starke Leistungen gebracht. Das war wirklich fast schon ein kleines Comeback. Ja, schade, dass er das bis jetzt eben noch nicht in einem richtigen Rennen hat zeigen können. Ich bin mal gespannt. Also auf der einen Seite ist es sicher auch nicht die perfekte Strecke für ihn. Aber ja, wie du es schon gesagt hast, die Temperatur ist natürlich auch nicht so schlecht, wenn du ein bisschen mehr Isolationsmaterial hast.
Gehen wir nochmal zu Davos. Ist ein bisschen vielleicht auch so ein kleines Klassentreffen, denke ich, weil so viele deutsche Starter auch dabei sind. Ist es für dich schwierig, dass man denen jetzt nicht so die Hand geben kann oder vielleicht auch Fotos mit den Fans machen kann? Weil ich bin mir sicher, es werden einige da hochgehen.
Ja, die Deutschen immer gern gesehen in der Schweiz. wir schaffen es, nicht ein Rennen zu organisieren, aber dann kommen wir halt eben als Arbeitsnomaden zu euch. Das ist natürlich wirklich schon mal klasse, dass es überhaupt so stattfindet. Also deswegen muss ich sagen, ich habe da eigentlich wenig Bedauern. Also ich bin so happy, dass es einfach einen Veranstalter gibt, der eben halt auch in der Zeit einfach den Willen hat, das durchzuziehen, weil man muss auch ganz klar sagen, bei vielen Veranstaltungen stehen nicht die Regeln im Weg oder der Infektionsschutz an sich, sondern eben vor allen Dingen die Auflagen, dass halt nur eine bestimmte Anzahl von Startern starten dürfen und dementsprechend passt natürlich die Kalkulation einfach nicht mehr. Ja. Also ein Rennen, das hat vielleicht ein Break-Even bei 1200 Startern oder so und wenn dann am Schluss halt nur 500 oder 700 starten dürfen, dann macht das Rennen halt Verlust mit der ganzen Sache. Kann man natürlich dann auch verstehen, dass der Veranstalter dann eben sagt, ja, das können wir nicht so nicht leisten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also da mache ich mir, also es stört mich eigentlich wenig. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit den Jungs wieder am Start stehen kann und Hände schütteln war sowieso eigentlich noch nie so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ein paar von den Sachen, die würde ich ganz gerne eigentlich auch in die Nach-Corona-Zeit übernehmen. Die machen so oder so Sinn, weil eine Erkältung willst du eigentlich auch nicht haben direkt vorm Start. Und dann immer dieses bei Pressekonferenz und Pro-Briefing und sonstigen Veranstaltungen, Autogrammkarten, dann immer da 500 Hände zu schütteln. Hatte ich eh noch nie so, hatte ich eh noch nie so für sinnvoll erachtet. Und unterhalten kann man sich ja trotzdem, ist ja kein Problem.
Ja, in Amerika, wenn ich mit einem Superstar ein Foto mache, muss man nur Geld dafür zahlen. Da kommen die ja noch ganz gut weg. Jetzt muss ich schauen, was ich noch fragen wollte. Bleibst du noch ein bisschen oben nach oder reist du direkt wieder zurück?
Ja, also wir sind noch bis Sonntag dann da. Wir haben da noch ein kleines Event beim Hauptsponsor. Und dann ja, stehen wir parat für die nächsten Rennen. Also am Montag habe ich dann direkt quasi Corona-Test und dann nochmal einen am Mittwoch, sodass ich zumindest mal eine einigermaßen lückenlose Testhistorie aufweisen kann quasi. Je nachdem, wo ich dann Rennen mache, wird es unter Umständen vonnöten sein, nachweisen zu können, ja, dass man eben negativ ist und dementsprechend, also bleiben wir dann nicht so lange nach dem Rennen.
Kann man eigentlich oder du als Profi das nächste Jahr schon angehend planen oder lässt du dir da alle Türen offen vom Trainingslager bis zu den Rennen?
Ich würde mal sagen, alles offen lassen. Also ich mache gern trotzdem Pläne, auch wenn ich weiß, dass sie wenig Sinn machen, weil also mir war eigentlich schon früh klar, dass auch das Februar-Kona-Rennen eine sehr geringe Chance hat, dass es stattfindet. Aber trotzdem klammert man sich da dran und motiviert sich auch da dran. Und selbst wenn das Rennen dann oder ein potenzielles Rennen in 2021 dann 3 Tage vor dem Rennen abgesagt wird, dann habe ich halt trotzdem 4 Monate gut darauf hintrainiert. Also von daher, sage ich mal, sich selber zu belügen oder zu verarschen, je nachdem, das ist Teil von dem Sport manchmal, indem man sich halt eben auch sagt, okay, ich mache jetzt dieses Rennen und ich bereite mich darauf vor, auch wenn man eigentlich im Hinterkopf weiß, ja, vielleicht findet es gar nicht statt. Also ich glaube, es kann niemand wirklich absehen, was im nächsten Jahr sein wird. Es gibt sicher verschiedenste Szenarien und aber das, was ich schon gesagt habe, also vor allen Dingen eben erstmal an meinen Schwächen arbeiten, einfach ein besserer Athlet werden. Ich glaube, das kann ich machen, unabhängig davon, wie sich die Lage entwickelt.
Ein besserer Athlet. Also ich weiß ja letztes Jahr auf Nizza, wie die Kommentatoren abgegangen sind, als du auf die Laufstrecke gegangen bist und seine unglaublich starke Laufleistung auf einmal hergezaubert hast. Da ist immer nur Luft nach oben.
Ja, aber das Problem war halt, dass es dabei halt am Ende nur noch um den fünften Platz ging und halt nicht mehr um Sieg. Und ich meine, das, was auf jeden Fall schön war an dem Rennen, ganz klar, 100%, ist, glaube ich, das, was ich mir selber auch ernsthaft nicht wirklich zugetraut hätte, was, glaube ich, auch von außen wenig Leute gedacht hätten, dass ich halt schneller laufen kann wie Alistair Brownlee, Blumenfeld und Javi Gomez. Aber das kann ich als Positives daraus irgendwie rausnehmen, aber man muss natürlich immer das Gesamtkonstrukt sehen und die Laufzeit kommt natürlich auch dadurch zustande, dass ich halt schon auf dem Rad einfach nicht so performt habe, wie ich das vielleicht gern hätte. Und dann hat man entsprechend auch ein bisschen mehr Körner unter Umständen fürs Laufen und klar, die ganze Lage hat sich natürlich überhaupt erst durch die miserable Schwimmleistung so ergeben, dass ich eigentlich von hinten da das Feld aufrollen musste. Aber ja, das, was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass ich auch mit 36 noch nicht irgendwo komplett ausentwickelt bin und dass es nichts mehr gibt, was man irgendwie tun kann, um noch besser zu werden.
Also du verfolgst auch die neuen Leute, die neuen starken Leute, die jetzt alle kommen und denkst dir so, mal sehen, wie es bei mir weitergeht, oder denkst du dir nur so, ich warte mal ab und schaue?
Nee, also ich verfolge das auf jeden Fall. Ich schaue mir da immer alle Athleten an, egal ob das jetzt hier in Davos ist oder ob das auf Hawaii ist oder sonst irgendwas. Ich schaue mir die ganzen Athleten an und mit vielen von denen habe ich ja auch schon trainiert und kenne die. Und von daher ist es auch klar, also ich glaube, dass irgendwann eine neue Generation an Athleten kommen wird, die einfach noch mal besser ist wie die jetzige. So ist einfach die Entwicklung, vor allen Dingen in unserem Sport, weil auch unser Sport im Verhältnis immer noch ein sehr junger Sport ist. Und also von daher glaube ich, logisch werde ich irgendwann abgelöst werden von Athleten, die halt noch besser sind, die noch ja, mehr von dem Wissen auch profitieren, was wir in den letzten 10, 20 Jahren eben über den Sport irgendwo angehäuft haben, ja.
Ja, bei den jüngeren Generationen, nennen wir das mal so, ist es ja auch so, nicht, dass die an dem Tag dann wahrscheinlich auch sehr stark sind und mitziehen. Die sind ja über Nacht auch viel frischer, wie man selber, wenn die da nochmal stehen, ne?
Ja, sicher. Also da gibt es verschiedenste Gründe, also Verletzungsanfälligkeit, Erholungsfähigkeit natürlich. Auch einfach die Aggressivität, sich beweisen zu wollen. Ganz, ganz viele, viele Dinge. Aber dafür gibt es eben auch Vorteile, die du hast, wenn du dann mal ja, die Erfahrung hast und weißt, was für dich eben funktioniert. Und auch das Selbstvertrauen irgendwo hast und die Ruhe auch vor so einem Rennen, dass du halt darauf vertrauen kannst, was du gemacht hast. Und ja, ich glaube, eben der maximale Erfolg kommt zustande, wenn sich diese beiden, sag ich mal, Faktoren irgendwo dann schneiden.
Bist du so hart mit dir selber, dass du irgendwann mal sagen würdest, so, jetzt, ich merke, die Luft ist raus, jetzt hier ist Schluss?
Ja, sicher. Also ich habe keine Lust, irgendwie noch 2 Jahre dann als Feldfüller irgendwo weiterzumachen. Das muss ich schon sagen. Also ich glaube, der Antrieb, den man als Sportler immer hat, ist eben noch ein Stückchen besser zu werden. Und wenn du merkst, du kämpfst einfach nur noch darum, um den Status quo zu halten, dann geht einem irgendwann die Motivation aus. Das geht gar nicht darum, ob du dann damit noch ein Rennen gewinnst oder nicht, sondern einfach nur, wenn die Entwicklung irgendwann stehen bleibt, dann wird es einfach schwierig, ja. Gleichzeitig ist es natürlich einfach so, dass ich den Lifestyle und einfach das Leben als Profisportler unheimlich genieße, ja, und vielleicht jetzt auch noch mehr genieße, wie ich das mit 25 oder 30 konnte. Aber trotzdem ist es so, wenn ich sehe, dass ich keine Chance mehr habe, da Rennen zu gewinnen, dann heißt es für mich auch, dass ich meine Karriere dann beenden werde. Ja, also das steht für mich außer Frage, aber das heißt nicht, dass ich dann keinen Sport mehr mache. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall noch mal machen will. Und gleichzeitig ist auch mit Sicherheit so, wegen ein, zwei schlechten Rennergebnissen, da stecke ich den Kopf nicht in den Sand. Also das ist klar, dass sowas immer passieren kann. Also, aber wenn sich da wirklich ein Trend abzeichnet und wenn ich das auch einfach spüre, dass ich vielleicht den Willen nicht mehr habe und den Biss nicht mehr habe und da kein Potenzial mehr da ist, dann ist Zeit, Goodbye zu sagen.
Das heißt, dann würdest du eigentlich irgendwas nur so machen, was dir wirklich mal Spaß macht, die nächste Zeit.
Ja, auch das, was ich jetzt mache, macht mir ja schon Spaß. Aber klar gibt es halt noch ein paar Sachen, die du mit deinem Körper anstellen kannst, wenn du einfach 25 Jahre lang in dem absoluten Spitzenausdauerbereich warst, die halt wirklich interessant sein können. Also da gibt es sicher noch ein paar Herausforderungen sportlicher Natur. Ich bin jetzt sicher niemand, der irgendwie so Race Across America machen muss oder solche Sachen. Das ist mir einfach eine Nummer zu extrem, aber sei es jetzt irgendwie mal nochmal Mountainbike-Etappenrennen zu fahren oder Gravel-Rennen oder auch mal so ein Rennen wie jetzt Northman oder sowas, das sind schon Sachen, die mich mal nochmal reizen würden.
So 20 Kilometer Seeüberquerung wäre vielleicht auch noch was für dich.
Also Swimrun, das wäre sowas, da weiß ich nicht, das wäre nicht unbedingt jetzt die erste Wahl für meinen aktiven Unruhestand dann.
Ja, also du, bei dir ist ja noch, du könntest noch eine Biografie schreiben, das hast du noch nicht gemacht, glaube ich.
Wer weiß, vielleicht ist die ja gerade in Arbeit.
Aha, und
Nee,
du.
also nee, ich glaube, irgendwann werde ich schon mal was zu Papier bringen oder dann ist wahrscheinlich nur noch E-Reader zu der Zeit, wenn das fertig wird. Aber ja, ich denke schon, dass ich da irgendwann mal was machen werde, in der Hinsicht, einfach weil ich selber total gern solche Dinger gelesen habe, ja, von anderen Sportlern und weil mich das immer motiviert hat, denke ich, ich kann da noch ein bisschen was dazu beitragen,
Bist
dass
du
da noch ein Buch mehr steht. Mal schauen.
gerade, liest du gerade noch irgendein Buch oder ein bestimmtes?
Ja, aber das hat nichts mit Sport zu tun. Also ich lese zwar relativ viel, aber im Normalfall sind es meistens Sachen, die nichts mit Sport zu tun haben. Also wenn ich dann irgendwie mal eine Pause brauche von dem ganzen Sportthema, dann will ich eigentlich eher meinen Kopf mit was anderem beschäftigen, wie mit noch mehr Sport. Das heißt aber nicht, dass ich keine sportrelevanten Bücher lese, aber dann oft auch aus total anderen Bereichen, also nicht aus Triathlon-Bereich unbedingt.
Wenn das Fernsehen bei dir anklopfen würde, dann würde sagen, hier, möchtest du nicht mal so zum Promi-Dinner gehen oder in diese, ich sage jetzt mal, vorsichtigen Nachmittagsformate, würde dich das interessieren oder würde das generell ablehnen?
Da lehne ich jede Woche so zwei Anfragen ab, ja.
Echt, ja?
Nee, so viel ist vielleicht auch nicht dafür glaube ich, habe ich den C-Promi-Status in Deutschland nie überschritten. Aber nee, da muss ich ganz klar sagen, da habe ich relativ wenig Lust. Die einzigste Motivation, sowas zu machen, wäre wirklich massiv viel Geld. Aber auch da gäbe es dann irgendwo, sag ich mal, Limits, also sowas wie Dschungelcamp oder so. Da bin ich echt heilfroh, dass ich sowas nie machen werden muss.
Na gut, verdient man da 1 Million oder 100.000, ja.
Oh nee, ich glaube lang nicht so viel. Also da die Leute, die da sind, die sind so ausgebrannt. Ich glaube, die freuen sich auch schon über 50.000 Euro.
Ja, und dann geben sie das Trick weiter wahrscheinlich.
Ich glaube, da wartet dann schon jemand, der da die Hand aufhält, ja.
Über Ernährungstipps, die gibst du auch nicht so ganz im Netz wie andere Leute. Vielleicht ein Kochbuch. Kochbuch wäre noch eine Option.
Also da glaube ich wiederum, da gibt es wirklich schon mehr als genug. Das werde ich nicht schreiben.
Oder Motivation?
Ja gut, ich glaube, dass das Buch dann schon auch davon handeln wird, aber ich muss auch ganz klar sagen, also ich habe da so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu dem Thema, weil ich halte ja schon ab und zu mal einen Vortrag hier und da und wenn es dann immer so heißt, ja, sag mal was zum Thema Motivation, motivier uns mal. Und ich muss immer sagen, als erstes, ich will Menschen gar nicht dazu motivieren, irgendwas zu machen, wo sie selber eigentlich gar nicht verstehen, warum sie das machen wollen oder sollen, sondern für mich ist es eher so, man muss den manchen Menschen vielleicht dabei helfen, also die Motivation zu finden, es selber zu machen, aber einfach so von außen das irgendwie so aufgesetzt, das fällt mir unheimlich schwer. Also da habe ich eigentlich eher eine Aversion, auch genauso bei Trainern, die irgendwie ihre Athleten also zwanghaft probieren zu motivieren, indem sie irgendwie anschreien oder sonst irgendwas. Also da habe ich ein anderes Verhältnis irgendwie dazu, ja.
Bist du vom Typ, glaube ich, eher der morgens aufsteht und du möchtest auch was machen, du willst dich bewegen, oder?
Ja, manchmal habe ich auch Tage, wo ich nichts machen will und dann mache ich vielleicht auch mal nichts. Das kommt halt eben auch vor. Also ich denke, Leute, die ständig motiviert sind, die sind eigentlich entweder immer kurz vor dem Burnout auch, oder also das ist dann von außen irgendwie artifiziell und kommt nicht irgendwie von drinnen. Also meiner Meinung nach ist es so, es ist gar kein Problem, auch mal nicht motiviert zu sein, ja. Und ja, also klar gibt's auch Einheiten und Tage, wo ich keine Lust habe und die dann trotzdem durchziehe. Das ist auch Teil von dem Profisport eben einfach, ja.
Ja, du bist ja auch sehr lange schon dabei. Darf man nicht vergessen. Bei Handwerkern zum Beispiel und Bürolisten ist das ja dann so, die mögen die Arbeit nicht mehr und dann bewerben die sich woanders und gehen woanders hin, weil dir bleibt ja keine große Option. Also du musst das da abliefern und das beste Umfeld um dich rum schaffen, vom Trainer und von den Leuten, die dich umgeben.
Ja, also andererseits, ich muss sagen, der Grad der Freiheit, den ich in meinem Beruf habe, ich glaube, den gibt es kaum in einem anderen Beruf, ja. Also von daher, das ist eben immer schon, ja, so eine, ich will nicht sagen Einstellungssache, aber wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie was liefern oder man muss irgendwas beweisen oder wie auch immer, ich glaube, dann ist es sowieso schwierig, Profisportler zu werden, ja. Also ja.
Okay, danke. Ich drücke dir die Daumen und werde auch den
Dankeschön.
Livestream anschauen.
Ja, sehr gern.
Also,
Dann,
Ohren
ja,
steif.
ciao,
Ciao,
tschüss.
tschüss.
Hey, hat euch der Podcast auch so gefallen? Dann teilt und verschickt ihn an eure Freunde und folgt dem Andi auf Facebook und Instagram.